Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Wir sind bei Ausgabe 9 angekommen, lieber Adrian. Herzlich willkommen in der neuen Ausgabe.
Grüß dich, lieber Michael.
Wow, so viel haben wir schon gesprochen miteinander über Film und Filmgeschichte. Das letzte Mal haben wir über die Filmbewertungsstelle gesprochen und wir haben darüber nachgedacht. Du hast uns erst berichtet, wie die FBB überhaupt entstanden ist in Wiesbaden. Und dann haben wir darüber nachgedacht, warum Rambo ein Prädikat verdient hat, was vielleicht viele auf den ersten Moment nicht erwartet hätten. Also wer die Episode noch nicht gehört hat, es lohnt sich, wenn man mehr über die Filmbewertungen und die Prädikate erfahren möchte. Direkt im Anschluss zu der Filmbewertung möchten wir heute ausführlicher mal über die Filmförderung sprechen, denn die ist ja so ein bisschen das entscheidende Ding, was man braucht, wenn man einen Film machen will. Geld, Ressourcen, denn Filme machen ist teuer, Filme machen ist aufwendig. Da muss man vor allen Dingen auch den Newcomern ein bisschen unter die Arme greifen und auch den großen Filmen unter die Arme greifen, weil auch wahrscheinlich nicht jedes Thema, was man macht, immer ein Publikumsgarant ist. Aber man muss auch mal mutig sein, oder? Und dann auch ein bisschen Unterstützung bekommen. So, das sind viele Fragestellungen, die in die Filmförderung hereinreichen. Und Adrian hat bei der Filmfördergesellschaft in Baden-Württemberg mitgewirkt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wie das letzte Mal auch, frage ich hier wieder, wie fing denn das Ganze bei dir an mit der Filmfördergesellschaft Baden-Württemberg, die MFG?
Also, das Ganze fing damit an, dass ich begonnen habe, Kinos zu machen in Biberach und innerhalb von kürzester Zeit in der Gilde Deutscher Filmkunsttheater dann aufgenommen wurde und bald auch dann im Vorstand und später viele Jahrzehnte der Vorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater war. Und das bringt, diese Tätigkeit bringt einen dann automatisch in den Reigen der Filmförderung ganz allgemein mit ein. Ich habe Filmförderung, um jetzt auf Biorach zurückzugehen, immer so verstanden, dass durch meine Arbeit, ja, und mit dem Publikum, das heißt eine besondere Form von Kino machen, nämlich das Publikum mit einzubeziehen, ja, dem Publikum die Filme näher zu bringen, mit ihnen darüber zu diskutieren, dass das schon auch Filmförderung ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn letztendlich ist der Erfolg eines Films dann auch bedingt durch die Besucherzahlen in den Kinos. Mhm. Ja? Und dass hier das Geld zurückkommt an die Filmproduktionen, die Filme finanzieren müssen. Ja? Ja, also insofern habe ich da auch schon im Kleinen begonnen, Filmförderung zu betreiben. Ja? Das Zweite war dann der Beginn der Biberacher Filmfestspiele, die ich 40 Jahre gemacht habe, ne? Und auch die Filmfestivals sind ein Teil der Filmförderung, ne? Denn sie geben auch in vieler Weise dem Filmnachwuchs eine große Chance, mit ihren Filmen erstmals vor ein Publikum zu kommen. Zum anderen, sie dienen als Transportbrett auch Richtung Kino letztendlich, ne, und in die Presse und in die Aufmerksamkeit. Und insofern sind sie eine wichtige Komponente, was Filmförderung anbelangt. Und dann gibt es letztendlich natürlich auch die staatliche Förderung. Das heißt also vom Bund und von den Ländern, ja, gibt es eine Möglichkeit, Film zu unterstützen und zu fördern, ja. Und da kann ich nun auch, da ich mit eingebunden war, in diese Bereiche auch durch meine Funktion in der Gilde, auch als Kinobetreiber, selbstverständlich, kann ich da einiges erzählen. Und das ist sicher eine spannende Sache, ne. Gehen wir mal in die USA. In Amerika in Amerika gibt's keine Filmförderung, ja. Da muss sich natürlich der Film durch den Markt selbst behaupten. Ja. Das heißt, eine Filmproduktion muss schauen, wie sie die Finanzierung eines Films zusammenbekommt, ja. Und das ist ein erstaunliches System, wenn man so will. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir in Europa, in Frankreich, in England, natürlich auch in anderen europäischen Ländern Förderinstrumentarien und vor allem in Deutschland in großem Ausmaß, ne? Sodass man manchmal sogar fragen muss, ist es vielleicht gut so, da, dass der deutsche Film tatsächlich zu einem großen Teil sich über Förderung dann finanziert, ne? Und das Risiko der Produktion im Vorfeld schon abmindert, auf erhebliche Art und Weise. Noch weiter könnte man sagen, dass erst wenn die Finanzierung stimmt, mit Hilfe von Förderinstrumentarien zum großen Teil dann überhaupt ein Film in die Produktion gehen kann. Wir haben in den 50er Jahren das natürlich noch nicht gehabt. Das kam erst später, ne? Zum Beispiel in den 60er Jahren, als der sogenannte junge deutsche Film wurde er genannt. Also ich nenne mal ein paar Namen. Edgar Reitz, Alexander Kluge, Schlöndorff, dann später Wenders, Herzog und wie sie alle hießen. Da gab es schon die ersten Unterstützungen, ja, und insofern wurde übrigens dann auch im Wiesbadener Schloss verankert das Kuratorium junger deutscher Film gegründet, das ganz speziell dem Nachwuchs, also den Erstlingsfilmen gewidmet ist, so dass also Studenten von den Hochschulen, die ihren ersten Film machen, ja, einen Antrag stellen können auf Unterstützung durch das Kuratorium junger deutscher Film für den Erstlingsfilm, ja. Dann ist der Bund eingetreten und hat die sogenannte Filmförderungsanstalt gegründet. Da gibt's einen Verwaltungsrat, der sämtliche Komponenten, die mit Film zu tun haben, mit einbeschließt, also Produzenten, Regieverband, Kameraverband und so fort und so fort. Dann auf der anderen Seite natürlich die politischen Verbände, also die Länder, der Bund selber, das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium, die Kirchen, ja, die Gewerkschaften, alle sind in diesem Verwaltungsrat. Ich hatte dort in der Zeit, als ich Vorsitzender der Gilde war, also über 20, fast 30 Jahre, dann immer einen festen Sitz im Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt. Die Filmförderungsanstalt hat dann einzelne Abteilungen, ja, die für Filmförderung zuständig sind. Und dafür gibt es auch Jurys, die zusammengestellt werden aus Komponenten, Mitgliedern aus den entsprechenden Teilen der Filmwirtschaft. Da gibt es eine Kinoförderung, ja, da kann man also Anträge stellen auf Unterstützung, zum Beispiel beim Umbau oder Neubau von Kinos, ne, für Sanierungsmaßnahmen, ja. Dann bei der Filmproduktion selber. Gibt es natürlich auch eine entsprechende Förderung. Einmal, die besteht aufgrund, so war es früher, jetzt haben wir ja dann bald ein neues Filmförderungsgesetz, das ganz anders strukturiert sein wird. Aber früher war das so, dass dann eine sogenannte Referenzförderung bestand, ne, mit einem großen Topf, aus dem diese Referenzgelder gezahlt werden. Das heißt, wenn ein Film ein bestimmtes Ergebnis erzielt an Besuchern im Kino, bekommt der Produzent, der diesen Film produziert hat, eine Referenzförderung für den nächsten Film.
Okay.
Ja. Ja. Deswegen Referenzförderung, ja. Ja. Und entsprechend auch die Höhe dieser Referenzsumme, je nach der Besucherzahl, die der Film, der Referenz zugrunde liegt, dann erzielt hat. Und dann gibt es selbstverständlich Förderung für Drehbuchentwicklung, für Drehbuchs als solches, für Produktionsvorbereitung und so fort. Also unterschiedlichste Fördermaßnahmen, die alle dann bei der Filmförderungsanstalt angesiedelt sind, dort beantragt werden können. Aber eins muss man dazu sagen, dies ist selbstverständlich eine reine Wirtschaftsförderung, keine kulturelle Förderung. Mhm. So, daneben war natürlich klar, die Kultur ist ja bei den Ländern und nicht beim Bund, gab es zunächst dann halt bei einzelnen Ländern immer mehr, schließlich haben wir fast bei jedem Bundesland mittlerweile eine eigene Filmförderung, eine kulturelle Filmförderung. Und die selbstverständlich nicht so wirtschaftlich orientiert ist wie die Förderung über die Filmförderungsanstalt, ne, die auch dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist, ne. Die Länderförderungen, ja, sind unterschiedlich angesiedelt. Es gibt Filmstiftungen wie die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Dann gibt's die hessische Filmförderung, die bayerische Filmförderung und letztendlich zum Beispiel auch, ja, Berlin-Brandenburg. Also fast jedes Bundesland hat mittlerweile eine Filmförderung, aber auch die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mhm. Ja. Die ich mitbegründen konnte, na, das ist eigentlich ein reiner Zufall gewesen, wenn man so will. Ich bin eines Tages bei einem Podiumsgespräch, in dem ich saß auf dem Podium in Sachen Film, das war auch bei Heilbronn, von einem Ministerialdirigenten aus dem Kulturministerium Baden-Württemberg angesprochen worden. Und er hat gesagt, gut, da können wir mal miteinander reden. Ja, also stellen Sie mal vor, es gibt schon so viele Bundesländer, die eine Kulturförderung für Film haben, ja, und Baden-Württemberg nicht. Na, natürlich haben wir Kulturförderung, aber das gilt dann für Museen, für Literatur, für Musik und Kunst, aber nicht für Film, ja. Und das geht doch nicht, dass ein großes Bundesland wie Baden-Württemberg keine Filmförderung hat. Könnten Sie da nicht vielleicht ein bisschen mithelfen? Ja, Sie haben so einen großen Namen jetzt schon durch Ihr Kino in Biberach und Ihr Filmfestival und dadurch, dass Sie auch noch Gildepräsident sind und so fort. Na, können Sie da nicht mithelfen? Und dann bin ich zu ihm nach Stuttgart, na, haben wir ein längeres Gespräch geführt und hat er gesagt, ich möchte Ihnen einen Tipp geben. Ja, natürlich gibt es kein Geld im Haushalt im Kulturministerium. Und aber ich kann Ihnen da einen Tipp geben. Ja, Alexander Kluge und der Edgar Reitz haben vor vielen Jahren in Ulm an der Hochschule für Gestaltung eine Abteilung Film gegründet, die sehr erfolgreich war einige Jahre. Und dann haben die sich politisch total zerstritten und dann wurde diese Abteilung Film an der Hochschule AFG für Gestaltung in Ulm, die es übrigens immer noch gibt, sehr erfolgreich, aber auch ohne Film, wurde dann geschlossen. Mhm. Ja, so. Und diese Hochschule hat vom Kulturministerium, vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst jährlich eine gewisse Summe an Unterstützung bekommen. Und diese Summe war 275.000 D-Mark. Mhm. Ja, und das steht immer noch im Etat drin. Mhm. Und das benutzt Alexander Kluge, um damit auch Filme zu machen, zum Teil auch mit den Studenten von damals, die bei ihm und Edgar Reitz unterrichtet wurden an der Hochschule in Ulm, aber halt nicht mehr dort an der HFG, ne, sondern in München, in Frankfurt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, Alexander Kluge kenne ich persönlich sehr gut, war schon oft bei mir auch in Biberach. Dann habe ich ihn angerufen, habe ihn gebeten, lieber Alexander, also wir sind dabei, jetzt in Baden-Württemberg auch eine Filmförderung aufzubauen, wie in Hessen, wie in München, in Bayern. Und könntest du denn mithelfen? Ja, die 275.000 Mark, die könnte man doch in Baden-Württemberg lieber ausgeben. Ja. Mhm. Hat er sofort zugestimmt, macht es.
Echt?
Ja.
Ohne große Überredungskunst.
Ein Telefonat.
Wahnsinn.
Ja,
super.
Ja. Und dann bin ich wieder nach Stuttgart und dann haben wir auch beschlossen, dieser Ministerialdirigent, der zuständig war für die gesamte Förderung verschiedenen Kulturelemente jetzt auch für Film, jetzt machen wir eine Filmförderung. Mhm. Und da haben wir begonnen, diese Filmförderung mit diesen 275.000 Mark. Und ich habe dann Leute zusammengesammelt, die man dazu brauchte. Einmal eine Jury, die natürlich das Geld verteilt dann an die Filme, die beantragt wurden, und zwar unterschiedliche Komponenten, als auch Drehbuchentwicklung und Produktionsförderung und diese Dinge und dann kamen die Anträge, ne? Und das waren natürlich bescheidene Summen, die wir nur vergeben konnten bei einem Gesamtetat von 275.000 D-Mark, ne? So. Und dann bin ich jedes Jahr nach Stuttgart und für eine spezielle Sache. Sonst war ich öfters da natürlich im Ministerium wegen dieser Filmförderung, die ich praktisch angestoßen habe, ne? Und habe dann gebettelt um mehr Geld, ne? Mhm. Und da hat sich das so wirklich ganz zäh im Lauf der Jahre dann aufgebaut. Und dann stell dir vor, nach 9 Jahren habe ich es geschafft, dass wir 1 Million Mark dann
wow.
als Etat bekommen haben. Mhm. 1 Million nach 9 Jahren.
Aha. In welchem Jahr war die Gründung nochmal?
Das war ja, das weiß es wirklich nicht. Müsste wirklich nachschauen. Also,
okay. Aber dann hattet ihr 1 Million. Das
so
ist
eine
ein
Million.
Sehr großer
Gut,
Betrag.
Okay. Also, und dann passierte Folgendes, ne? Es gab einen großen Politikwechsel in Baden-Württemberg und die SPD kam mit in die Regierung und die hat dieses Ministerium bekommen, ja, für Wissenschaft und Kunst, ne? Und das Ministerium hieß dann ab diesem Zeitpunkt Ministerium für, Moment, dass ich nichts Falsches sage, Ministerium für Frauen, Familie, Weiterbildung, Wissenschaft und Kunst.
Wow, ganz viele Sachen.
Ja, genau. So, und die Ministerin stammte aus Heidelberg, ne, und hatte dann in ihrem Etat, als sie sich da einarbeitete, halt auch entdeckt, ja, da ist ein Posten drin, 1 Million Filmförderung, und konnte natürlich nichts damit anfangen, ist ja logisch, ne? Sie war ja neu im Amt und wusste auch gar nicht,
was macht man damit, ja.
Also, und hat dann einen Parteigenossen, einen Stuttgarter Architekt, ne, angerufen und du kannst mir sagen, was soll ich mit diesem Etat 1 Million Filmförderung da machen? Na, hat er gesagt, weißt du was, ruf den Adrian an in Biberach. Na, es gibt nur einen im Land und der kann dir helfen, ja. Der Hintergrund, dieser gute Mann war auch einer der langjährigsten und erfahrensten Politiker in Bonn, damals noch, in Bonn. Und den lernte ich per Zufall kennen bei einer Sitzung für den Deutschen Filmpreis. In Wiesbaden auch.
Ah, ja.
Im Schloss.
Im Schloss, da haben wir ihn wieder.
Ja, genau. Und wir haben sie uns der war 3 Jahre dabei. Mhm. Ich war in der Jury für den Deutschen Filmpreis 20 Jahre, ja, weil ich als Gildepräsident immer gesetzt war. Normalerweise war beim Deutschen Filmpreis jeder für 3 Jahre nominiert und dann war ein entsprechender Wechsel. Ja. Da waren Schauspieler drin, Regisseure drin, da waren auch Politiker drin. Ja. Die Parteien, da mussten wir ausschichten, durften immer nur 2 Parteien vertreten sein, dann ist dann das nächste Mal sind halt andere dran gewesen und so fort. Also sämtliche wichtige, auch die Kirchen waren drin, die Gewerkschaften und so fort. Alle waren hier drin eingebunden und konnten sich einbringen in der Jury für den Deutschen Filmpreis, ja, der nur Deutsche Filmpreis damals hieß, ne. Und als der Deutsche Filmpreis dann schließlich umgewandelt wurde, aber dazu kommen wir dann später, war das nicht mehr Sache vom Bundesinnenministerium, bei dem dies Filmförderung ja angesiedelt war, die Filmförderung des Staates, ne, der eigentlich nicht sein durfte, denn die Kulturhoheit war ja bei den Ländern, ja.
Genau, ja.
Und das, was dann der Staat an Geldern einbrachte in den Film, das lief dann halt über eine Abteilung beim Bundesinnenministerium, wie auch andere Gelder für unterschiedliche kulturelle Bereiche im Land. So, und da habe ich diesen Politiker kennengelernt, ne, und der hat auch damals gesagt, Adrian, du kennst dich so gut aus hier durch die FPW und alles und bist so lange in der Jury Deutscher Filmpreis. Kannst du mich ein bisschen beraten? Ja, ich bin ja jetzt neu hier, ne? Und so haben wir uns dann kennengelernt und schließlich angefreundet, ne? Und insofern kam dann seine Aussage zu seiner Ministerin in Stuttgart, na, ruf doch den Adrian an.
Er ist dein Mann.
Und dann bin ich nach Stuttgart gefahren, habe ein Gespräch, ein langes mit ihr gehabt und gesagt, also 9 Jahre haben wir jetzt hier Filmförderung betrieben, ja, in kleinen Beginn bis zu 1 Million, ja. Und aber eigentlich reicht es nicht aus, ne? Und denken Sie mal dran, ja, in Bayern haben die schon 20 Millionen, ja, in Hessen so viel, und so fort, na, NRW noch mehr. Also wir brauchen eine richtige Filmförderung, ja. Und wie ich mir das vorstelle, hat sie mich gefragt. Und habe ich ja gesagt, nach dem Beispiel von anderen Bundesländern, das kann man heranziehen, eine richtige Filmförderung dann auf die Beine zu stellen, ja, und natürlich mit einem anderen Etat, ne? Selbstverständlich, 1 Million reicht da vorne und hinten nicht aus, ne? Ja. Und dann sagt sie, na gut, also das machen wir, ne? Und sie müssen da halt mithelfen, ja. Und dann ging das Ganze los. Na, ich habe natürlich dann mittlerweile durchs Ministerium so viele Leute gekannt, auch in Stuttgart und im Land, ne? Und dann kam dann dieses Konstrukt zuerst. Sie ist ja Medien- und Filmgesellschaft. Das war zweigeteilt. Eine Filmförderung und eine Medienförderung, ja, die später dann zusammengeführt wurde. Und die Finanzierung war ganz klar, die hat zu einer Hälfte das Ministerium übernommen, ja, also Landesgelder. Zum anderen kamen die vom Fernsehen. Der Südwestrundfunk, der natürlich, das war ganz wichtig, mit eingebunden werden sollte, ne? Und da gab's einen Topf, ne, und zwar aus Lotto-Toto-Mitteln, ja, und die hat der SWR immer bekommen. Allerdings mit der Vorgabe, diese Gelder nur in einem bestimmten kulturellen Bereich auszugeben. Mhm. Nicht einfach Fernsehproduktionen damit zu machen, sondern, und dieses Geld dann, das eigentlich dem Fernsehen zustand, wurde dann in diese MFG mit eingebracht.
Okay,
ne?
Ja.
So. Und dann war das schon eine ganz ordentliche Summe. Ich glaube, am Anfang so um die 8 bis 10 Millionen, ja. Und heute ist es noch einiges mehr.
Ja.
Und jetzt sind wir, glaube ich, 30 Jahre MFG, ne? Ja,
genau,
30 Jahre. Ne? Und wenn man dann zurückrechnet, 9 Jahre davor, können wir das Jahr des ganzen 95, Entstehens
Mitte 90, ja.
Dann zurückrechnen, also rund 40 Jahre, ne? von heute zurück, das wäre dann also... Ne?
85, Mitte der 80er, genau. Habt ihr umgemünzt mit Alexander Kluge, dem man ja heute auch noch dankbar sein muss als Baden-Württemberger. Er hat
herzlichen Dank, lieber Alexander, der ist ja auch schon über 90 ist, ne, und immer noch topfit, ne, und macht immer noch filmisch. Genau wie Edgar Reitz, der gerade auch schon wieder was gemacht hat. Meint, ja, das ist schon ein Filmheld, auch jung, glaube ich. Ne.
Gibt's keine Rente, gell, bei Filmemacher.
Gut, also zurück. Und so haben wir jetzt also die Filmförderung in Baden-Württemberg. Ne, und dann selbstverständlich war ich als Gilde Vorsitzender dann auch im Bundesinnenministerium in Sachen Film mit eingebunden, ja. Zum Beispiel Jury Deutscher Filmpreis, ne. Und dann in anderen Abteilungen, zum Beispiel bei der Förderung der Kinos mit Filmtheaterprogrammprämien, ja. Also diese Förderung sah so aus, dass jedes Jahr Kinos Anträge einreichen konnten auf Bewertung des Programms und dafür gab's dann Prämien, Urkunden, manchmal sogar auch Urkunden mit Geld und viel Geld. Auch immer ein bestes Kino, ne, zum Beispiel, ne. Und das war alles beim Bundesinnenministerium. So, und dann kam der Tag, als dann beschlossen wurde, wir müssen diese Filmförderung das war eine reine Kulturförderung, ja. Wir müssen die rausnehmen aus dem Bundesinnenministerium und eine eigene Stelle schaffen, ja. Und die konnte ja dann nicht als Ministerstelle gemacht werden wegen der Kulturheit der Länder und hieß deswegen der Beauftragte für Kultur und Medien beim Bundeskanzler oder die Beauftragte oder bei der Bundeskanzlerin, egal wie.
Genau.
BKM abgekürzt, ne, und hatte dann den Kurztitel Staatsminister oder Staatsministerin für Kultur. So, und dann war automatisch auch die Jury von Deutschen Filmpreis nicht mehr beim Innenministerium, sondern es wurde die Akademie gegründet, die jetzige Lola-Akademie, ne? Und ja, so. Und da alle Filme, die eine Lola bekommen haben, auch schon eine Nominierung für die Lola, haben Geld dafür bekommen, ja, und zwar großzügige Gelder. Und das kann man dann auch, wenn man so will, als Referenzförderung sehen, im kulturellen Bereich, also analog zur Referenzförderung bei der Filmförderungsanstalt, die ja rein wirtschaftlich war, aber durch eine Lola beim Deutschen Filmpreis hat dann schon eine Nominierung Geld gebracht und die Lola als solches selbstverständlich dann auch, ne? Also auch hier eine Referenzförderung, was jetzt auch durch das neue Gesetz umgestoßen wird. Also jetzt wird die Lola kein Geld mehr bringen, sondern das geht dann auf eine andere Art und Weise in eine neue Förderform. Ja, aber darüber will ich jetzt noch nicht sprechen. Das Ganze wird jetzt sicher mit der neuen Regierung noch sehr verändert werden und hoffentlich zum Besseren verändert werden, ja, als vorgesehen, und wie es dann im Schnellschuss noch zum Ende des vergangenen Jahres 2024 dann auf die Beine gestellt wurde. Ja, also so haben wir die Länderförderung, wir haben die Förderung vom Bund, ne, wirtschaftlich und kulturell, und ja, gut.
Jetzt hast du eingangs die Frage aufgeworfen, warum ist das so unterschiedlich in den USA und in Deutschland? Da gibt es keine Filmförderung in den USA. Jetzt könnte man ja fragen, warum braucht's das in Deutschland? Warum hat man sich diese Mühe gemacht, diese großen Strukturen aufzubauen, diese vielen Mittel auszuschütten? Warum machen es die Deutschen nicht auch so? Das ist privat hin.
Tja, also das hängt damit halt zusammen, dass wir ein kaputtes Land waren nach 1945, und dann mühsam wieder eine Filmwirtschaft aufgebaut haben, ja, die die Nazis kaputt gemacht haben, selbstverständlich. Mhm. Na, man darf auch nicht vergessen, dass ein großer Teil der Filmwirtschaft, na, und zwar in allen Bereichen, ob das Produktion war, ob das Filmateliers waren, ob es Schauspieler waren, Regisseure, Drehbuchautoren, Kameraleute und so fort, waren jüdisch, ne? Und die hat bereits bei der Machtergreifung 1933 Goebbels auf einen Schlag 2.500 davon ausgewiesen aus Deutschland, ja, die dann begeistert aufgenommen wurden, teilweise von Hollywood. Ne? Zum Teil ging es erst nach Frankreich oder nach England und von Frankreich dann wiederum nach England. Ne? Aber dieser Aderlass, bereits 1933 und dann natürlich, als der eigentliche Holocaust losging, ja noch viel mehr, ne? Von diesem Aderlass hat sich Deutschland nie mehr erholt. Mhm. Ne? Und deswegen dieser mühsame Neuaufbau in den 50er und 60er Jahren, der dann auch ganz mit wenigen Ausnahmen, es gab auch kulturell sehr hochwertige und gute Filme, aber die Mehrheit war halt dann doch mehr auf reine Unterhaltung ausgerichtet, ne? Und zunächst die Heimatfilme, die Revuefilme der 50er Jahre, ne? Und dann in den 60er Jahren kamen halt dann die Edgar Wallace Filme und später die Karl May Filme, dann kamen die Aufklärungsfilme, die Schulmädchenreports und das ganze Zeugs, die ausschließlich auf Profit natürlich ausgerichtet waren. Filmkunst war da keine große Affäre mehr, ne? Und insofern als Gegenbewegung der sogenannte junge deutsche Film, Alexander Kluge und Edgar Reitz, ne? Wie ich es vorher schon genannt habe, ne? Und diese Gegenbewegung, die wäre Unterstützung nie zustande gekommen. Und die hat selbstverständlich aus kulturellen Gründen der Staat wie auch die Länder unterstützen müssen und wollen, sonst wären die nie auf die Beine gekommen. Die Filme wären nicht zu produzieren gewesen, ja. Und so war es auch im Sinne des Staats und der Länder, das zu unterstützen, ja. Und war dann auch nur notwendig, weil auf der anderen Seite die Filmwirtschaft selbst unter Druck kam, auch die sogenannte rein marktwirtschaftliche Filmwirtschaft durch das Aufkommen von Fernsehen, später dann noch Video und so fort und so fort. Ne? Ja, und deswegen musste eigentlich eine Unterstützung her, um das Ganze überhaupt noch am Leben zu halten. Ja. Und im Unterschied in den USA, da war es halt von Anfang an, ja, seit es die Filmwirtschaft in den USA gab, ne, einmal das Studiosystem in Hollywood, der verschiedenen Studios, Universal, MGM, Columbia, Paramount und wie sie alle hießen, United Artists. Diese Studios, die haben selbstverständlich dafür gesorgt, dass bevor ein Projekt überhaupt produziert wurde, das Geld dafür bereitgestellt wurde. Und das kam natürlich immer aus dem Vermögen der Studios, ja. Und die Unabhängigen, ja, die also keine Studiogelder bekommen haben, die mussten tatsächlich, man könnte es fast sagen wie Crowdfunding, ja, schauen, wie sie das Geld zusammengebracht haben aus dem eigenen Vermögen oder indem sie halt Partner fanden, ja, und Sponsoren unterstützen aus der Industrie und egal woher, um so einen Film zu finanzieren, ja. Und wenn sie Glück hatten und der Film hat dann, obwohl es keine Hollywood oder besser gesagt Studioproduktion war, dann Erfolg hatte, dann hatten sie die Chance, wiederum bei den Studios einen neuen Auftrag zu bekommen, weil sie entsprechende Namen hatten, ja. Mhm. Ja. Da, so haben die alle begonnen, ja. Also zunächst die Kleinen, ja, indem sie selber das Geld zusammenkratzten, ja, ohne irgendeine Unterstützung, nur durch Sponsoren und Eigenanteil. Und später, wenn sie dann den Ruf und Namen hatten, haben sie ihre Verträge bei den Studios bekommen und die Filme finanziert haben, ja. Und im Moment ist sogar, wenn man so will, ein gewisser Rückschritt wieder da. Und es hat was mit dem Streaming-System auch zu tun, ja. Und in dem Zusammenhang mit dem Druck, den die Studios haben, ja, die auch teilweise verkauft wurden, ja, mehr an ausländische Firmen, an japanische, an chinesische und so fort. Und das führte dazu, dass die großen Studioproduktionen, die werden eigentlich fast risikofrei gemacht. Gut, ein Studio kann sich dann mal erlauben, auch einen Flop zu machen, ja, wenn sie es auf der anderen Seite dann mit einem anderen ausgleichen, der das drei- oder vierfache dann einspielt, was erwartet wurde, ne? Aber das Geld dieser Studios oder dieser Unternehmen, ja, die natürlich auch mittlerweile eigene Streaming-Plattformen haben, ist mit Sicherheit nicht mehr da für risikoreiche, anspruchsvolle oder kulturelle Projekte. Ne? Mhm. Und da ist tatsächlich im Moment wirklich ein Umbruch in USA ganz eindeutig festzustellen. Ja.
Und meinst du, dass die auch auf ein Fördersystem irgendwann hinauslaufen?
Nee, das nicht. Nee. Ganz bestimmt nicht. Aber das Erstaunliche ist dann natürlich durch die unglaubliche Menge, die ganzen Streaming-Dienste beanspruchen, brauchen die natürlich auch neue Projekte. Ne? Mhm. Und wenn sie die jetzt nicht über ein Studio-Projekt, das 200 Millionen Dollar gekostet hat, ne, oder noch mehr, dann müssen sie schauen, wie sie woanders an Filme rankommen. Und erstaunlicherweise kaufen sie sich dann die Namen von bewährten Produzenten und vor allem auch Regisseuren, die, von denen sie glauben, dass deren Namen im Streaming dann einen entsprechenden Erfolg und entsprechende Quoten bringen kann, ja. Also so ist dann auf einmal ein Woody Allen, ja, oder ein Steven Spielberg bei einem Streamingdienst, ne?
Ja.
Und zwar mit Filmen, die sie hundertprozentig nicht von einem Hollywood-Studio finanziert bekommen, ja. Das ist das Erstaunliche, ne? Also das ist dieses Umdenken dort, aber nach wie vor, das Risiko bleibt bei jedem.
Möglicherweise, weil bei einem Streamingdienst ein Film auch gar nicht so floppen kann. Kann man das so, ich meine, natürlich gibt's auch da Filme, die sehr wenige Abrufzahlen haben, aber dass man so an der Kinokasse durchfällt, dass nicht genug erwirtschaftet wird, das ist bei einem Streamingdienst ja völlig ausgeschlossen.
Absolut, also richtig, ne? Und das sehen wir auch in Deutschland, denn die Streamingdienste haben wir ja dann auch schon. Netflix, die produzieren ja auch in Deutschland, ne? Und diese Serials für die Streamingdienste, ne, die sind sehr erfolgreich, ne? Sind toll durchfinanziert, ohne Risiko für die Produzenten, ja. Und das ist also schon auch eine gute Sache für den deutschen Markt im Augenblick, ne?
Wobei es ganz schön schwierig ist, natürlich an Netflix erst einmal ranzukommen, ne?
Also, das ist richtig.
Da steht auf deren Webseite, alles, was eingeschickt wird, wird automatisch vernichtet. Sie arbeiten ausschließlich mit den Produzenten zusammen, mit denen sie jetzt schon zusammenarbeiten. Also steht ausdrücklich da. Ja. Aber das ist natürlich dann für einen jungen Filmemacher ausgeschlossen, mit Netflix irgendwie zusammenzuarbeiten.
Genau so ist es. Ne? Auf der anderen Seite, also irgendwie wird es dann doch wieder funktionieren auf eine Art und Weise. Ne? Es gibt ja nun auch einige Produktionen, die dann bei Netflix und anderen Streamingdiensten dann angelangt sind, ne? Ja, und wenn es Amazon ist oder
ja. Man muss sich halt einen Namen machen und dann kommen sie natürlich. Immer dann, wenn sie das Gefühl haben, der Name ist magnetisch und zieht Publikum an, dann kommen sie natürlich.
Genau, so ist es, ne? Genau.
Amerikanische Filme haben es halt leichter, weltweit über Lizenzen und über eine weltweite Vermarktung international sehr viel mehr Geld einzunehmen.
Richtig.
Weshalb in Amerika das vielleicht auch einfach bislang noch nicht so das große Problem war, genug Geld zu erwirtschaften. Ja. In Deutschland dagegen, um auf die Frage zurückzukommen, warum es auch hier einen Fördermarkt gibt, in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern ist das natürlich sehr viel schwieriger, weil deutsche Filme auf dem gesamten Weltmarkt natürlich nicht so groß vermarktet werden können wie amerikanische Hollywood-Filme. Ne?
Genau so ist es. Ne? Also die künstlerisch wertvollen Filme und vor allem der Regisseure, die international auch einen Namen haben, wie ein Wim Wenders oder ein Werner Herzog oder ein Schlöndorff, ne? Das sind natürlich Ausnahmen. Ja, die Masse der Filme, die hier produziert wird, hat international keine Chance in Sachen Auswertung. Das sind reine Zufälle. Wenn der eine oder andere Film ganz gut verkauft werden kann, vielleicht ein paar europäische Länder oder sogar nach USA oder sonst wohin, ja, das sind die Ausnahmen. Und insofern muss sich doch der Großteil der Einkünfte der hier produzierten Filme dann im eigenen Land, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, regenerieren, ja.
Ja.
Und das ist bei Gott nicht so einfach. Und insofern ist das Fördersystem halt doch nach wie vor überlebensnotwendig, ne? Und
Lola Rent war so ein Beispiel, wurde hier in Deutschland produziert und hat dann in Amerika tatsächlich große Wellen geschlagen. Es wurde vornehmlich allerdings in Universitätskinos gespielt. Ja. Es ist halt ein europäischer Film und das spielen nicht, keine Ahnung, die großen Kinos am Broadway spielen vielleicht nicht jeden, aber der war sehr erfolgreich da drüben. Und was die Amerikaner ja normalerweise machen, wenn ein Film in Europa sehr erfolgreich ist, sie produzieren ihn ja selbst einfach nochmal nach. Ne?
Das ist richtig, halt so das Ding. Na gut, und Tom Tykwers Film Lola Rent war ja nun was Außergewöhnliches, ne?
Ja.
Eine Geschichte mehrfach zu erzählen, hintereinander mit anderem Ausgang, ja. Das ist schon eine reizvolle Idee, ne? Und die hat er aber schon früher gehabt, ne? Also sein allererster Film, den er gemacht hat. Tom stammt ja aus Wuppertal und war ein Filmbesessener, hat er mir ja so erzählt, und deswegen musste er nach Berlin gehen, ja. Das war die Filmstadt, ne? Und landete nach einiger Zeit als Filmvorführer im Movimento Kino. Das ist ein legendäres Programm, Filmkunstkino, und existiert heute noch, ne? Und dort war er zusammen mit Frank Riebe, der Kameramann, ja, genau. Ja, so, und irgendwann mal haben sie beschlossen, wir machen jetzt auch einen Film.
Mhm.
Ja. Und der dauerte eine halbe Stunde, ne, in Schmalfilm, 16 Millimeter gedreht. Und dann wollte der Tom natürlich, dass er den Film halt auch irgendwo beim Festival zeigen kann. Kino war ausgeschlossen, halbe Stunde nur und 16 Millimeter, ne. Ja, und also Festival. Und alle Festivals haben ihn abgelehnt. Ne? Mhm. Und wieso er dann, er hat mir erzählt, irgendwo hätte er mal gehört, dass es in Biberach ein Festival gibt. Ne? Und hat dann mich angerufen und hat gefragt, ob er mir seinen Film schicken könnte. Ne? Mhm. Also, und sah ja gerne, ne? Und hat aber auch zugesagt, dass er ganz ehrlich kein anderes Festival, auch nicht Hof, ne? Alle haben ihn abgelehnt, ne? Also, und da habe ich gesagt, schicken wir bitte, ich schaue mal an. Und ich habe mir den Film angeschaut und war komplett von den Socken.
Echt?
War begeistert. Wow. Ne? Und zwar über die Geschichte zum einen und zum anderen über die Art und Weise, wie kameratechnisch hier gearbeitet wurde. Das war natürlich der Verdienst von Frank Riebe, ne? Der dann später in allen Filmen von Tom Tykwer die Kamera führte und auch dafür ausgezeichnet wurde. Ne? Also die Geschichte ist eine Kriminalgeschichte, die in einem einzigen Raum nur spielt. Ganz dunkel und klaustrophobisch geradezu. Ne? Und als die Geschichte endet, wird die Geschichte ein zweites Mal erzählt mit einem anderen Ausgang.
Ach,
Lola Rent.
Und
jetzt das Besondere dann.
Ja.
Es ist für mich faszinierend gewesen, diese klaustrophobische Enge und Dunkelheit so umzusetzen, dass es durchgehend spannend war.
Okay.
Und vor allem in erster Linie durch eine absolut grandiose Kameraleistung von dem Frank Kriebe, ne?
Ja.
Dass du in dem kleinen Raum auch noch Kamerabewegungen, Einstellungen, Lichteinstellungen dahin bekommen hast, um das Ganze noch zu verstärken, geradezu gespenstisch. Ich war total begeistert.
Okay.
Einmal von der Filmtechnik her, durch die Kamera, ne? Und dann zum Zweiten durch die Erzählung der Geschichte und dann noch zweifach, ne? Ja, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich nehme den Film sofort, komm bitte nach Biberach, wir zeigen den Film beim Festival.
Aber jetzt haben wir tatsächlich 9 Episoden gebraucht, bis du mir erzählst, dass Tom Tykwer seinen ersten Film bei den Biberacher Filmfestspielen hatte. Der große Tom Tykwer, der jetzt ja auf der Berlinale seinen neuen Film erst präsentiert hat. Der ist ja in Amerika sehr
erfolgreich. Das war eine langjährige Freundschaft zwischen Tom und mir. Und er ist mit jedem Film zu mir nach Biberach gekommen. Dann hat er natürlich auch Filmpreise bekommen. Mhm. Nicht nur Bundesfilmpreis oder dann später Lola, sondern auch durch mich Gildefilmpreise. Mhm. Denn die Gilde Deutscher Filmkunsttheater vergibt auch eigene Filmpreise. Mhm. Und zwar für den besten deutschen Film, für den besten ausländischen Film, für den besten Dokumentarfilm, für den besten Kinderfilm. Ja. Und die Preise durfte ich dann halt auch viele Jahrzehnte selber vergeben und habe dazu die Protagonisten dann eingeladen, wo auch immer die Preisvergaben waren. 10 Jahre lang am Stück haben wir das in Berlin gemacht, im Cinema Paris und später auch in anderen Städten. Ja. Heute in Leipzig, es wird ja immer noch, gibt's diese Gildepreise, ne? Und Tom hat einige dann auch von mir bekommen, Gildepreise für seine Filme, ne? Also, ja, das wirklich, und das ist, wenn du so willst, ist es auch eine besondere Form von Förderung.
Ne? Es ist ganz eindeutig Filmförderung, weil wenn er überall sonst abgelehnt worden wäre und wenn man jetzt mal weiterdenkt, wenn er von dir auch abgelehnt worden wäre, vielleicht hätte er sich dann aus Enttäuschung nie wieder an einen neuen Film gemacht. Vielleicht hätte es Lola Rent dann gar nicht gegeben. Ja. Vielleicht war das diese kleine Hoffnung, Förderung, dass man auch Mut macht und sagt, es gibt jemanden, der glaubt an dich. Das ist viel Förderung.
Ich bin überzeugt, er hätte sich auch so durchgesetzt. Hundertprozentig. Ne? Weil das ist einfach Können. Und wenn du seine Filme siehst, die er gemacht hat, ne? Nicht nur die Lola, dann später auch Krieger und die Kaiserin oder das Parfüm und viele andere. Ne? Das sind grandiose Werke.
Ja.
Ne?
Ich habe ja eine eigene Theorie zu Krieger und Kaiserin tatsächlich, weil ich habe die natürlich auch gesehen nach Lola Rent. Ja klar, was bringt er als nächstes raus? Und da waren mächtig viele Menschen sehr enttäuscht, weil es nicht so wie Lola Rent war. Und da hatte ich mir aber damals schon gedacht, wieso hat er das eigentlich nicht gemacht? Wieso hat er vielleicht nicht nochmal so in die gleiche Richtung? Hätte ja viel erfolgreich sein können, nochmal sowas zu machen. Ja. Meine Theorie, wenn ich ihn irgendwann treffe, kann er es mir bestätigen oder nicht. Meine Theorie war, dass man sich nicht auf eine Ecke festlegen lassen soll von der Kritik oder Publikum, sondern dass er etwas gemacht hat, was ganz anders ist als Lola Rent. Wirklich, es ist ein sehr einfühlsamer Film, aber halt nicht dieses Spektakel, wie es Lola Rent war, um sich einfach die Erwartung des Publikums offen zu halten, damit man nicht irgendwie denkt, der muss jetzt halt immer wieder dasselbe machen, sondern er hat eine viel größere Bandbreite und hat dann in Kauf genommen, dass halt viele sagen, oh schade, das ist ja jetzt nicht so gut wie Lola Rent. Aber also ich glaube, das ist eben meine Theorie, dass es sehr bewusst war und sehr, sehr sinnvoll war, davon sich zu entfernen, ja, dass man da nicht drauf festgenagelt
wird. Du hast vollkommen recht, ich denke genauso, ne? Man soll sich nicht zu sehr festfahren, ja? Irgendwann mal läuft es dann doch aus und dann ist man mit einem Klischee behaftet, aus dem man sich fast nicht mehr befreien kann.
Ja.
Denk mal an eine Schauspielerin wie Romy Schneider, ne?
Ja, genau,
die
ja.
ihr Leben lang kämpfte, um von dem Image der Sissi wegzukommen, ja, indem sie dann sogar Deutschland verlassen hat und nach Frankreich ging und dort aber konträr komplett Filme gemacht hat.
Ja,
ne?
Ja.
Mit Piccoli auch noch. Ne?
Ja.
Also das wirklich, ne? Sonst, weil die hätte nichts mehr anderes machen können, wenn sie nicht ausgestiegen wäre.
Ja, genau.
Denn die Angebote waren da und dann hinterher die Vorwürfe, warum, ne? Mhm. Und die Projekte wurden ihr vorgelegt. Mhm. Nein, sie wollte es nicht mehr. Mhm. Ja, und die Regisseure, die hier einfach weitermachten, weil es halt erfolgreich war und einfach, ne, die sind dann irgendwo mal dann halt abgestürzt, ne? Dann war's rum, ne? Und der Tom war einfach zu vielseitig, dass es festlegen wollte. Ganz klar, die Filme sind so unterschiedlich.
Ja,
auch,
genau.
Ne?
Ja,
das sind Literaturverfilmungen dabei, wie das Parfüm und so fort. Ja, und dann politische Filme.
Ja.
Ja? Und dann, also das ist wahre Filmkunst. Ne?
Ja. Bin ich auch. Also das, wie gesagt, mein eigener Eindruck damals gewesen. Und ich habe die neuen von ihm noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr drauf, wenn ich dann die Gelegenheit bekomme,
Lichter,
ihn zu sehen. Ja, ja. Lichter, ja. Mhm. Die Trailer sind schon sehr, die machen schon Lust drauf auf den Film, ja.
Ja, ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich freue mich drauf und ich habe ihn sogar eingeladen letztes Jahr zu den Filmtagen Oberschwaben. Mhm. Und da hat er mir dann auch gesagt, Adrian, tut mir leid, ne? Aber das wird wahrscheinlich Berlinale und dann damit war das ja, ausgeschlossen. Ja. Aber wir waren da auch in Kontakt. Ne?
Okay.
Ja, obwohl es ja nicht mehr Biberach ist, sondern Ravensburg, ne? Ja, aber immerhin, ja. Und ja, der Film hat natürlich unterschiedliche Kritiken schon, ja. Und ich verstehe das absolut, ne? So wie Tom Filme macht, da hat er natürlich auch Menschen, die nicht damit umgehen, im Kino sitzen, ja, zum Beispiel auch Kritiker, die ihre eigenen Vorstellungen haben und manche Kritiker sehr gern lieber den Film selber machen würden, als nur zu beschreiben, ja, die Besserwisser, ne? Und die dann natürlich mit seinem Stil und seiner Absicht, wie er etwas umsetzen will, dann vielleicht nicht so zurechtkommen. Also da muss man dann wirklich aufpassen, ja, wenn man dann sowas liest in der Zeitung, ne? Und ich bin da ganz cool, ne? Sagt, er wird schon einen richtigen Film gemacht haben, so wie er es vorgestellt hat. Nachdem er so viele Jahre komplett raus war durch Babylon, ja, und gönn ihm von Herzen, wenn der Film jetzt auch im Kino einigermaßen Erfolg haben wird, ne?
Also Filmförderung, halten wir fest, ist eben nicht nur eine Frage des Geldes, wie die Filmförderanstalten helfen können, sondern auch einfach daran glauben, oder? Ich meine, das ist halt vor allen Dingen für junge Filmemacher. Es ist ein Motivationsgrund, sich in so einem großen Projekt zu stellen. Und wenn man da immer scheitert, ja, und es gibt genügend Filmemacher, die, ich meine, Fassbender, ne, der auch aus der Filmhochschule rausgeflogen ist, ja, auch der braucht ja irgendwann mal Motivation und Antrieb, um das auch zu kompensieren, weiterzumachen. Es wäre vielleicht viel verloren gegangen, wenn es nicht eben auch Förderung ideeller Art geben würde.
Genau.
So würde ich sagen.
Genau, so ist es. Genau so ist es.
Dann haben wir über die Filmförderung gesprochen. Ganz herzlichen Dank darüber. Wir sind heute mal unter einer Stunde. Auch mal gut.
Ja.
Und jetzt haben wir es schon mehrfach angekündigt.
Ja.
Aber jetzt halten wir es fest. In der nächsten Episode sprechen wir über Locarno und noch über ein paar andere Filmfestivals.
Oh, da kann ich wunderschöne Dinge erzählen. Ja.
Vielen lieben Dank für dieses heutige Gespräch, Adrian. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, lieber Michael. Danke.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.